Willkommen zum Autoreifer-Sex-Podcast. In der heutigen Folge setzen wir den Themenblock Origin Stories fort. Wir besprechen das Buch Geheimagent Leonard wird ausgebildet. Wir wollen auch hier wieder so vorgehen, als würden wir die Serie nicht kennen, obwohl wir ja schon eine Folge besprochen haben. Das deutsche Buch stammt aus dem Jahr 1967 und ist im Schneider Buchverlag erschienen. Das französische Original ist 2 Jahre früher herausgekommen und trägt den klangvollen Titel L'Angelot, Agent Secret. Das deutsche Buch hat 115 Seiten, 10 Kapitel und es gibt einige Zeichnungen, die auch Bildunterschriften haben. Wir werden später noch ein bisschen auf die Unterschiede zum französischen Buch eingehen. Ein Unterschied, den man hier schon gleich im Inhaltsverzeichnis sieht, ist, dass das französische Buch weit über 50 Kapitel hat. Was mir aufgefallen ist, ist, dass beim Verfassen meiner Notizen ich oftmals einen logischen Block abgeschlossen habe, wenn das französische Buch ein neues Kapitel macht. Der Schneider Buchverlag hat das also sehr gut zusammengefasst. Auf dem Titelbild sehen wir eine Szene, die recht spät im Buch auch so vorkommen wird. Wir sehen das Meer, im Hintergrund ein Kriegsschiff mit Aufbauten, so wie ich es mir vorstellen würde, wenn ich Schiffe versenken spielen würde. Im Vordergrund ein gelber Hubschrauber mit einem Seil, was auf die Meeresoberfläche runtergeht und ein Mann hängt dran mit blonden Haaren. Und das ist Leonard. Wir selbst haben jetzt das Buch, allerdings nicht in der Einzelversion, sondern wir haben einen Dreierband mit den allerersten 3 Fällen von Leonard. Dieses Buch selbst hat jetzt kein Titelbild. Es ist auch leider schon ziemlich zerflettert und fällt sozusagen auseinander. Aber vor den einzelnen Geschichten gibt es immer eine zweiseitige Zeichnung. Und die könnte auch gut als Titelbild verwendet werden. Da sieht man denselben Mann, es ist wohl auch Leonard, der mit verbundenen Augen von 2 Männern im Trenchcoat abgeführt wird. Auch eine Szene, die später vorkommen wird. Hier wissen wir allerdings noch nicht, sind das 2 Gute oder 2 Böse, die Lenne da gerade wegführen. Einen Klappentext hat unser Dreierband jetzt nicht, aber den gibt es ja im Einzelband. Hallo Heike.
Hallo Marc. Der Klappentext ist wie folgt. In der Schule des französischen Geheimdienstes geschehen verdächtige Dinge. Ein Offizier erteilt seltsame Aufträge. Ein geheimnisvoller Hubschrauber taucht auf. Der junge Leonard beschließt, der Sache auf den Grund zu gehen. Damit beginnt ein gefährliches Abenteuer. Auch hier muss ich wieder sagen, dass der Klappentext ein bisschen verwirrend ist. Meines Erachtens ist es die falsche Reihenfolge. Wenn der Hubschrauber auftaucht, sind nämlich schon sehr verdächtige Dinge geschehen und Leonard hat schon einiges an Recherche hinter sich. Außerdem finde ich, dass es auch schon sehr weit in die Geschichte vorgreift. Der Hubschrauber taucht, wie du ja schon gesagt hast, ungefähr im letzten Drittel erst auf. Andererseits verrät der Klappentext natürlich auch nicht viel, weil welche seltsamen Dinge und woran man merkt, dass der Offizier seltsame Aufträge verteilt, wird einem natürlich erst klar, wenn man die ganze Geschichte kennt. Das erste Kapitel hat der Schneider Buchverlag Leonard wird Geheimagent genannt. Die französischen Kapitel sind nur durchnummeriert, die haben keine Namen. Wir werden sofort in die Handlung geworfen. Wir befinden uns mitten in einer Prügelei zwischen 2 Jungen. Und erst so 3 Abschnitte später wird uns das Setting näher gebracht. Wir sind in einer alten Kaserne am Pariser Stadtrand und befinden uns gerade in so einer Art Musterungssituation. Die 18-jährigen Abiturienten haben sich für ein Wochenende zu einer 3-tägigen Prüfung eingefunden. Und am Ende sollen sie dann auf die verschiedenen Waffengattungen verteilt werden, in denen sie ihren Militärdienst zu leisten haben. Diese Auslese wird unterstützt von einem Elektronengehirn. Ein Ausdruck, der in den 60er Jahren Leonards, glaube ich, sehr gerne gebraucht wird. Und damals hat man sich wohl vorgestellt, dass Computer irgendwann wirklich die übermächtigen Maschinen sind, die alles können. So wie man heute ja auch behauptet, dass die KI irgendwann alles können wird. Aber das, was die Computer hier in den 60er Jahren leisten, können sie meines Erachtens heute noch nicht. In dieser Musterungssituation entscheidet jedenfalls die Maschine aufgrund der verschiedenen Ergebnisse, der verschiedenen Prüfungen, welcher Rekrut sich für welche Waffengattung am besten eignet. Interessanterweise werden die Ergebnisse dann in Form von Lochkarten in eine Schublade gespuckt.
Wie dieses Elektronengehirn jetzt mit diesen Ergebnissen auf die Einstufung kommt, wird nicht erklärt. Ich habe es mir so vorgestellt, Lochkarten und Computer waren ursprünglich ja dazu gedacht, um meistens bei Volkszählungen danach statistische Auswertungen zu machen. Es gab dann bei den Lochkarten verschiedene Positionen und man konnte dann ankreuzen, Einkommen des Haushaltes $40.000 oder so. Und das war dann das vierte Loch, was dann gestanzt wurde. Es gab also so eine Art digitale Daten. Und was man damals ja gemacht hat mit diesen ganzen Rechenmaschinen, war einfach nur die Lochkarten so zu sortieren, dass man, wenn man nach einem Datenpunkt sortiert hat, den zweiten ausliest. Also das, was heute jede Excel-Tabelle kann. Ich möchte alle Familien zwischen 40.000 und 50.000 US-Dollar Jahreseinkommen und dann möchte ich wissen, wie viele Kinder haben die. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Autor damals gedacht hat, dass das in Zukunft auch so funktioniert, dass man also alle Sprinttests irgendwie auf eine Lochkarte gestanzt hat, dann vielleicht, wie schnell sie irgendwelche Aufgaben gelöst haben und dass man dann aus einer Kombination dieser Daten, wer schnell rennt und ein hohes Gewicht stemmen kann, den nehmen wir, um Lafetten durch die Gegend zu ziehen, der muss in die Infanterie oder so etwas. Ich denke, dass das ungefähr der Gedanke war. Ob die Maschine jetzt weitergeht und auch Texte analysiert, kommt hier nicht raus. Aber da wird es später auf dem Schiff noch eine sehr interessante Szene geben.
Die Prügelei von ganz am Anfang wird dann auch ein bisschen aufgedröselt. Es geht nämlich darum, dass die Rekruten am Ende dieser dreitägigen Prüfung ihre Ausrüstung wieder zurückbringen müssen. Hier geht es jetzt konkret um einen Essteller. Die wurden wohl am Anfang ausgeteilt und werden jetzt am Ende wieder eingesammelt. Und wenn einer seinen verbummelt oder zerbrochen hat, dann wird er wahrscheinlich Ärger kriegen. Und einer der Jungs hat wohl seinen Essteller verschlammt. Und seine Intention ist jetzt, einem anderen, ein kleiner, schmächtiger, der sich seiner Meinung nach gut als Opfer eignet, den seinen einfach abzunehmen, dann soll der halt Ärger kriegen. Ein bisschen hat mich das erinnert an mein allererstes Chemiepraktikum an der Uni. Da war es nämlich so, dass man am Anfang gesagt gekriegt hat, ihr müsst eine Glasbruchversicherung abschließen. Man hat nämlich in diesem Praktikum eine Kollektion an Gefäßen gestellt bekommen. Chemiepraktikum halt gläserne Erlenmeyer-Kolben, Reagenzgläser, Messbecher und so weiter. Und die Uni hat wohl schon Erfahrung gesammelt damit, dass bei den Anfängerpraktika gerne mal was zu Bruch geht. Und am Ende wurde dann auch wieder gezählt, wie viele Erlenmeyer-Kolben hat man dir ausgegeben, wie viele kannst du zurückgeben und wie viele muss halt die Versicherung übernehmen. So eine Versicherung gibt es halt hier für die Essteller bei den Rekruten nicht. Aber der kleine Schmächtige, der hier als Opfer auserkoren ist, eignet sich nicht so ganz als Opfer. Er kann nämlich ein bisschen Judo, legt den großen Angreifer mal locker aufs Kreuz. Aber da kommt auch schon der Feldwebel und sagt hier, Disziplinlosigkeit auf dem Kasernenhof kann ich überhaupt nicht gebrauchen und schickt Lennet mal eben in die Arrestzelle. Der geht auch einfach kommentarlos, aber seinen Essteller nimmt er mit, damit er ja nicht doch noch verloren geht. Währenddessen haben sich jetzt die Offiziere vor dem Ausgabeschacht dieser Elektronengehirnmaschine versammelt und sichten die Lochkarten, die ihnen zugeteilt werden. Und es passiert ein ganz seltenes Ereignis. Ein geheimnisvoller Mann, der zivil trägt und von dem die Kollegen anscheinend auch nicht so genau wissen, was der eigentlich so tagtäglich tut, der hat nämlich in seiner Schublade jetzt plötzlich auch eine Lochkarte. Und das ist noch nie vorgekommen. Der scheint also irgendeinen Dienst zu befehligen, der so exklusiv ist, dass sich da kaum jemals einer eignet für. Alle sind jetzt natürlich neugierig und wollen diesen seltenen Vogel mal sofort besichtigen. Also wird befohlen, dass dieser Lennet sofort vor der Kommission zu erscheinen hat. Und dem Feldwebel ist es ein bisschen unangenehm, dass er den jetzt erst aus der Arrestzelle holen muss. Bei der folgenden Befragung gibt es jetzt eine kleine Backstory zu diesem kleinen, schmächtigen Typ. Wir erfahren, dass er Lennet heißt. 18 Jahre alt ist, vollweise, seine Eltern sind bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Er hat jetzt gerade Abitur gemacht, ist ziemlich sportlich, aber hat noch keine Karrierepläne, weil, wie er sagt, es gibt wenige Berufe, die ihm Spaß machen würden. Eine militärische Karriere, gibt er auf Nachfrage an, hätte er noch nie ins Auge gefasst, weil es würde ihm absolut keinen Spaß machen, auf irgendwelche Knöpfe zu drücken, um Raketen abzuschießen. Der geheimnisvolle Zivilist, dem Lennet ja von der Maschine zugeteilt wurde, stellt jetzt auch ein paar Fragen. Und Lennet antwortet ungezwungen, aber mit dem Zusatz Herr Major. Da fragt er jetzt auch nach, wie kommen Sie denn auf Major? Sie sehen doch hier, ich bin Zivilist. Ja, sagt Leonard, aber Ihr Auftreten und Ihr Haarschnitt, das ist alles sehr militärisch und vom Alter würde ich mal schätzen, Sie müssten wohl Major sein. Also auf den Kopf gefallen ist Leonard nicht und gegenüber Autoritäten auch immer ziemlich vorlaut. Der Mann lässt ihn wissen, nee, da hat er sich geirrt, er ist Zivilist und stellt sich als Robert Le Mans vor. Allerdings hat der Erzähler im Buch die ganze Zeit schon von Montferrand gesprochen. Wir wissen also, Robert Le Mans scheint ein falscher Name zu sein und der Leser fragt sich ein bisschen, was ist denn hier los? Schließlich kommt aber raus, dass dieser angebliche Robert Le Mans für den französischen Geheimdienst arbeitet und er lässt durchblicken, dass er Leonard ein Angebot dahingehend machen würde. Allerdings ist er sich selbst noch nicht so ganz schlüssig. Er gibt sowohl Leonard als auch sich selbst Bedenkzeit bis zum Nachmittag und damit ist Leonard jetzt vor der Kommission erstmal entlassen.
Allerdings ist Leonard neugierig geworden und als besagter Robert Le Mans die Kaserne verlässt, wahrscheinlich will er nach Hause fahren oder irgendwo Mittagessen, schleicht Leonard ihm nach. Er hat jetzt keinen Ausgangsschein, der Wachtposten hält ihn also auf, aber Leonard hat sich eine kleine Geschichte überlegt. Er verwickelt den Wachtposten in ein Gespräch und erfährt eben, dass Le Mans gar nicht Le Mans heißt, sondern Montferrand und der Wachtposten selbst so ein bisschen hin und her gerissen ist, ob er jetzt militärisch präsentieren soll vor einem Mann in Zivil, den aber die anderen Gattungen des Militärs, die alle in Uniform erschienen sind, doch wie einen der ihren behandeln. Leonard erzählt, dass ein gewisser Oberst ihm Montferrand nachgeschickt habe, denn dieser habe eine Tasche vergessen und der Wachtposten lässt ihn dann raus. Leonard sieht noch, wie Montferrand in ein Taxi einsteigt und davonbraust. Er schreibt sich die Nummer auf, aber es kommt kein zweites. Er macht sich zu Fuß also auf in ein belebteres Viertel. Er hat nämlich einen Plan, er will eine Telefonzelle suchen. Wir blenden im Buch jetzt um zu Montferrand, der wirklich nach Hause gefahren ist. Er hat eine direkte Telefonleitung zum Chef dieses ominösen Geheimdienstes FND und spricht mit diesem über den möglichen neuen Rekruten für ihren Dienst. Die Stimme des Chefs ist metallisch verzerrt. Wir erfahren als Leser hier also, da wird ziemlich viel Wert auf Geheimhaltung gelegt. Wie du ja schon gesagt hast, ist sich Montferrand nicht ganz sicher, denn dieser Leonard ist schon sehr jung, sehr blond und außerdem wäre Leonard ja ein völlig nichtssagender Name. Aber der Chef überzeugt ihn ein bisschen, er lässt Montferrand freie Hand, gibt aber nur zu bedenken, dass der FND Personalmangel hat. Dann blenden wir wieder um, es ist Nachmittag und alle sind wieder in der Kaserne. Die einzelnen Rekruten werden noch einmal abschließend befragt, alphabetisch. Nur den interessanten Leonard, den hebt man sich zum Schluss auf. Leonard tritt dann wieder, selbstbewusst wie er ist, vor die Kommission. Und Montferrand Le Mans fragt ihn, ob er sich denn das Angebot überlegt hätte. Er denkt so ein bisschen darüber nach, wenn Leonard ablehnt, dann müsste er Montferrand ja keine Entscheidung treffen. Aber Leonard hat sich entschieden, er möchte mitmachen. Aber er hat den Major Montferrand auch gleich schon degradiert. Er ist nämlich jetzt nur noch Hauptmann. Das macht Montferrand stutzig und jetzt erzählt Leonard, was er gemacht hat, nachdem er das Taxi vor der Kaserne hatte wegfahren sehen. Er hat nämlich spekuliert, dass Montferrand nach Hause fährt, vielleicht eine halbe Stunde braucht und hat deshalb einfach gewartet, danach die Taxizentrale angerufen und gesagt, dass der Fahrgast, der in der Kaserne sowieso eingestiegen ist, eine Tasche verloren hätte und er sie ihm gerne zurückgeben würde, wo denn die Fahrt hingegangen wäre. Er hat die Adresse auch bekommen, ist dort hingegangen, hat dort mit der Hausmeisterin gesprochen und hat schlussendlich herausgefunden, dass der Mann, den er verfolgt hat, Hauptmann Montferrand ist. Und damit Montferrand ihm auch glaubt, hat Leonard eine kleine Botschaft unter die Fußmatte gelegt. Das überzeugt jetzt Montferrand auch und deswegen nimmt er Leonards Entscheidung an und Leonard wird nun als Agent des FND ausgebildet.
3 Wochen später bekommt Leonard einen Brief mit der Aufforderung, sich für einen Vorbereitungskurs dann und dann da und da einzufinden. Es soll ein mehrtägiger Kurs sein, Verpflegung und Unterkunft werden gestellt. Als er dort eintrifft, erfährt er, was er in den nächsten Tagen zu tun hat. Die Ausbildung beim FND findet nämlich komplett unter einer Tarnidentität statt. Das heißt, alle Rekruten werden nicht unter ihrem echten Namen dort den Lehrgang machen, sondern, wie gesagt, unter einer angenommenen Identität, was natürlich gleich dann eine gute Übung ist, dass man sich in einem fremden Leben sozusagen zurechtfinden muss. Dieser Vorbereitungskurs dient jetzt dazu, sich mit dieser neuen Identität vertraut zu machen. Leonard soll sich also für ein paar Tage in völliger Isolation in einem kleinen Zimmer in einen gewissen Paul Armand verwandeln. Er kriegt ein Dossier von mehreren Seiten, wo seine ganze Backstory drinsteht. Außerdem gibt es in diesem Raum Verpflegung für eine Woche. Innerhalb einer Woche muss er also seine neue Rolle intus haben. Es wird ihm jedoch schnell klar, dass eine Woche völlig übertrieben ist. Nach 3 Tagen ist er soweit. Er hat sich eine eigene Technik angeeignet, wie er Fragen beantworten will. Er hat sich auch eine wilde Backstory noch überlegt, die nicht in seinen Akten stand, um seine Persönlichkeit ein bisschen interessanter und dreidimensionaler zu machen. Das stößt Montferrand, der ihn testet, dann ein bisschen auf, aber naja, Leonard ist halt noch kein ausgebildeter Agent, er hat noch ein bisschen zu viel Fantasie, aber prinzipiell ist er auf jeden Fall sehr talentiert. Somit ist Leonard jetzt praktisch bereit, um die eigentliche Ausbildung beim FND zu beginnen. Und es gibt am Ende des Kapitels noch mal ein Telefonat zwischen Hauptmann Montferrand und seinem Chef, in dem Montferrand mitgeteilt bekommt, es hätte eine Änderung gegeben. Man hätte jetzt tatsächlich endlich Oberst Moriol als Kommandant für die FND-Schule gewinnen können. Oberst Moriol ist wohl ein hochverdienter Agent, hoch angesehen. Allerdings gehörte er bisher wohl einem anderen Dienst an. Niemand beim FND ist ihm jemals persönlich begegnet. Der Chef des FND allerdings kennt ihn persönlich und der bürgt natürlich für ihn. Und somit ist auch Montferrand einverstanden, ja, Moriol, das ist ein guter, der wird unsere Schule mit Sicherheit vorbildlich leiten.
Einen Monat später beginnt das Abenteuer und genauso heißt auch das 2. Kapitel. Leonard und 29 andere junge Frauen und Männer treffen sich am Busbahnhof von Paris und es geht zuerst mal mit einem Bus in die Berge. Alle anderen Rekruten sind natürlich auch unter Falschnamen da. Leonard lernt eine junge Frau namens Corinna Matti kennen, die ihm sympathisch ist, aber da beide wissen, dass, wenn sie sich gegenseitig Fragen stellen, natürlich nur Lügen herauskommen, ist es sehr schwierig, ein flüssiges Gespräch in Gang zu bringen. Wir erfahren hier auch noch eine psychologische Erklärung, denn ein Agent des FND wird immer einsam sein. Und zwar nicht Einsamkeit, beispielsweise in der Wüste, sondern er muss die schlimmste Art der Einsamkeit ertragen, die Einsamkeit in der Menge. Und deshalb müssen sie für den gesamten Lehrgang, der ungefähr ein Jahr dauern wird, unter falscher Identität leben. In den Bergen angekommen, wartet ein großer Transporthubschrauber auf die Rekruten und es geht übers Meer. Leonard und Corinna vermuten, dann ist die Schule vielleicht auf einer der Inseln vor der französischen Küste. Aber es muss doch etwas weiter weg sein, denn nach einem längeren Flug landen sie auf einem Schiff, auf einem großen Kriegsschiff, so wie ich es verstanden habe. Also, vermuten die beiden, dann geht es noch ein gutes Stück weit raus ins Meer. Doch weit gefehlt. Auf dem Schiff ist Montferrand. Er hat nicht nur Leonard persönlich rekrutiert, sondern auch noch ein paar andere Leute. Er scheint also durch Frankreich zu reisen und immer vor verschiedenen Elektronengehirnen zu stehen und hoffentlich endlich mal eine Lochkarte zu bekommen. Es wird nicht ganz klar, wie lange er das schon macht. Es ist wohl nicht das erste Mal, das erste Jahr, aber ich hatte immer so den Eindruck, der FND, der neue französische Geheimdienst, den gibt es auch nicht schon seit 20 Jahren. Montferrand begrüßt sie alle auf dem Schiff mit dem klangvollen Namen Napoleon. Und es geht nicht weiter, denn das Schiff ist die FND-Schule. Der französische Nachrichtendienst ist die einzige Geheimorganisation auf der Welt, die ihre Ausbildung auf einer schwimmenden Schule stattfinden lässt.
Kapitel 3, eine ungewöhnliche Schule. Hauptmann Montferrand führt seine neuen Schüler jetzt also in ihr Klassenzimmer. Es sieht aus wie irgendein Klassenzimmer in irgendeiner Schule irgendwo auf der Welt. Mit der Ausnahme, dass die Schüler an Einzeltischen sitzen und Elektronentaster und Kopfhörer überall bereit liegen. Die Beschreibung hat mich jetzt schwer an meine Schulzeit im Sprachlabor erinnert. Da gab es wirklich so Einzeltische mit in die Tischplatte eingelassenen Kassettenrekordern und Kopfhörern, in denen man dann im Fremdsprachenunterricht irgendwelche verrauschten Aufnahmen von nuschelnden Leuten sich anhören musste und da irgendwie versuchen rauszufinden, was die eigentlich von sich geben. Es war ein Albtraum für mich und ich habe auch nur noch Erinnerung an wenige Male, dass wir das machen mussten. Die neuen angehenden FND-Agenten lauschen jetzt einer Ansprache von Hauptmann Montferrand. Er erklärt ihnen, was es hier mit dieser Schule auf sich hat. Die Napoleon ist ein ehemaliger Kreuzer. Er befindet sich permanent auf See, wird auch auf See mit Treibstoff und Nahrungsmitteln versorgt, muss niemals irgendeine Küste anlaufen und ist ständig in Bewegung, sodass es für feindliche Dienste sehr schwer ist, dieses Schiff zu lokalisieren. Außerdem, soweit dem FND bekannt, wissen die feindlichen Dienste auch nicht, dass die FND-Schule sich auf einem beweglichen Ziel sozusagen befindet. Das garantiert den Schülern also größtmögliche Sicherheit. Von der Existenz dieses Schiffes wissen überhaupt nur der Chef des FND, der Marineminister, der Verteidigungsminister und der Staatspräsident. Und natürlich alle Agenten, die schon auf diesem Schiff ausgebildet wurden. Aber die sind ja sowieso 100% loyal, die zählen ja nicht. Auch der Kurs dieses Schiffes wechselt ständig und er wird jeweils 6 Stunden lang vorgegeben vom Kapitän des Schiffes, von Oberst Moriol, also dem Chef der FND-Schule, vom Premierminister oder vom Elektronengehirn. Hier kommt es wieder. Ein bisschen gestutzt habe ich, dass nur der Staatspräsident von der Existenz des Schiffes weiß, aber der Premierminister den Kurs bestimmt. Ich bestimme also den Kurs von etwas, von dem ich nicht weiß, was es ist. Vielleicht ist es aber auch wieder ein Übersetzungsfehler. Außerdem ist das Schiff auch noch mit einem starken Störsender ausgerüstet, sodass, sollte es einem feindlichen Agenten jemals gelingen, an Bord zu kommen, wofür er ja erstmal von der Existenz dieses Schiffes wissen müsste, dann wäre es ihm unmöglich, mit seinen Leuten Kontakt aufzunehmen. Nun zur Ausbildung der neuen Schüler. Diese treten ja unter falscher Identität auf und sie werden permanent überwacht. Das ganze Schulschiff ist nämlich gespickt mit Mikrofonen und Kameras. Und diese sind wiederum verbunden mit einem Elektronengehirn, also einer sehr mächtigen KI. Es wird nämlich behauptet, dass diese KI ständig alles, was die Leute von sich geben, miteinander vergleicht und irgendwelche Widersprüche in ihren Äußerungen oder in ihrem Verhalten erkennen könnte, das ausgibt und täglich als Summary irgendwie den Lehrern ausgefertigt wird. Das Ganze dient natürlich wieder der Ausbildung der Schüler und es verstärkt wiederum ihre Einsamkeit, weil unter diesen Umständen es natürlich sich nicht anbietet, großartig Freundschaften zu schließen. Denn je näher man mit jemandem bekannt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mal verplappert oder irgendwie in Widersprüche verstrickt.
Dann tritt der neue Chef der FND-Schule, Oberst Moriol, auf, den ja noch nie jemand auf diesem Schiff gesehen hat. Und er hält einen Pep-Talk. Der Anfang hat mich ein bisschen an meinen früheren Statistikprofessor erinnert, der auch den angehenden Studenten gesagt hat, wenn ihr dieses hier nur studieren wollt, weil euch sonst nichts einfällt, geht besser wieder, weil ihr werdet sonst sowieso abbrechen. Und ungefähr so geht auch Moriol vor. Es ist ein ganz schwieriger Beruf. Einsamkeit haben wir schon angesprochen. Es wird den ganzen Menschen fordern. Es wird einem oft zum Hals raushängen. Und irgendwann wird man dann mal aber eine tiefe Befriedigung verspüren, weil man den Staat geschützt hat. Aber so wie ich den Talk verstehe, wird es sehr lange dauern, bis es so weit kommt. Wir erfahren, die Ausbildung wird ein Jahr dauern. Die Rekruten werden 20 Techniken erlernen, auch mit praktischen Übungen. Und eine Übung beginnt bereits jetzt. Denn einer der Rekruten hat den Auftrag bekommen, sich wie ein feindlicher Agent zu verhalten. Es wird nicht genau gesagt, was er tun soll, also ob er Informationen sammeln soll, ob er vielleicht eine Boje aussetzen soll, damit ein feindlicher Dienst weiß, wo das Boot ist. Auf jeden Fall muss er ja irgendetwas tun, denn die anderen Rekruten haben die Aufgabe, diesen pretendfeindlichen Agenten zu enttarnen. Es sind ihnen sämtliche Listen erlaubt, auch Prügeln ist erlaubt. Man soll nur danach trachten, den feindlichen Agenten vielleicht nicht unbedingt zu töten. Aber Tod ist ein gutes Stichwort, denn zum Schluss seiner Anfeuerungsrede droht Moriol den Rekruten. Zum einen haben Sie sich ja für 15 Jahre jetzt zum FND verpflichtet, aber Sie sind jetzt ja Geheimnisträger. Sie wissen ja als elitärer Kreis von der Existenz der Schule. Und falls Sie mal auf die Idee kommen sollten, nicht mehr für den FND arbeiten zu wollen, dann werden Sie einen Unfall erleiden. Und das wird in der Regel ein tödlicher Unfall sein. Und dann tritt er ab. Der Lehrkörper wird vorgestellt. Montferrand gehört dazu. Was er genau lehrt, wird jetzt nicht klar. Aber es wird erklärt, warum er denn nicht mehr im aktiven Dienst ist. Er hat nämlich im Dienst sein Bein verloren, trägt eine Prothese und kann deshalb nicht mehr aktiv arbeiten. Ebenso Hauptmann Ruggiero, eine hochdekorierte Agentin, die allerdings in so vielen Einsätzen dem Feind jetzt einfach zu bekannt geworden ist. Dann werden noch ein paar andere Lehrer vorgestellt, Judo-Trainer, ein Maskenbildner und sogar ein besonders blasses Mädchen, das Expertin für Geheimtinten ist. Fand ich ganz lustig, dass es so dezidierte kleine Beschreibungen in dem Buch gibt. Nach Ende des Unterrichts gehen alle in die Bar und Moriol erhält eine Nachricht vom Kapitän. Der FND hat sich gemeldet, denn nun ist das Schreckliche eingetreten, was sie seit längerem befürchtet haben. Der Feind weiß nicht nur von der Existenz des neuen französischen Nachrichtendienstes, sondern er weiß jetzt auch, dass die Schule auf einem Schiff ist. Lennet ist abends in seiner Kabine und untersucht diese. Er will herausfinden, ob die Schüler wirklich überall überwacht werden. Und er kann eine kleine Lautsprecheranlage hinter einem Gitter finden. Aber das Mikrofon, das aufnimmt, was er sagt, das bleibt noch unauffindbar. Und Hauptmann Ruggiero, die mit ihm spricht, teilt ihm mit, er hat natürlich das Recht, das Mikro auszuschalten, aber er soll nach Möglichkeit nichts kaputt machen. Und dann kontert Lennet wieder in seinem üblichen jugendlichen Leichtsinn, dann bringen Sie mir am besten möglichst schnell bei, wie man ein Mikrofon ausschaltet, ohne irgendetwas zu zerstören.
Kapitel 4, Corinna. Am nächsten Tag beginnt jetzt der Unterricht. Man gibt den Schülern eine Übersicht über alles, was sie sich im nächsten Jahr aneignen müssen. Kontaktaufnahme mit anderen Agenten, Nachrichtenbeschaffung, Fotografieren mit Teleobjektiven und Minikameras, Sendetechnik, Chiffrieren, geheime Tinten, aber natürlich auch praktische Übungen, Kampfsport, Schießtraining, Schauspielerei, um sich in fremde Identitäten einzufinden. Lennet stürzt sich jedenfalls mit Feuereifer in alle seine neuen Fächer. Im Speisesaal sitzt man an Vierertischen zusammen und die Zusammensetzung dieser Vierertische wird für jedes Essen neu ausgelost. Dadurch wird der Austausch zwischen den Kameraden gefördert. Man muss also seine falsche Identität immer wieder spielen und übt sich so darin, eben ein anderer zu sein. Lennet beschränkt sich bei den Essen zunächst aufs Zuhören. Er gibt so gut wie nichts von sich preis, womit er sich natürlich nicht in Widersprüche verwickelt. Aber am Abend in seiner Kabine kriegt er über Lautsprecher schon wieder einen Rüffel von Oberst Moriol. Wie sollen wir ihre Fähigkeiten denn beurteilen, wenn sie nie was sagen? Das grenzt also schon an Arbeitsverweigerung, was Moriol da festgestellt hat. Außerdem macht Lennet am Abend auch noch Bekanntschaft mit einer weiteren Lehrmethode des FND. Es gibt nämlich jede Nacht einen Hypnosekurs. Theoretische Grundlagen von allem Möglichen werden den Rekruten wohl während des Schlafs so ins Unterbewusstsein gepustet, dass sie auch in der Nacht nicht Pause machen, sondern auch praktisch rund um die Uhr ausgebildet werden und auch im Schlaf noch was lernen. Offenbar gibt es sogar einen Sensor in der Kabine, denn als Lennet am ersten Abend versucht, einfach eine Decke in den Schacht mit dem Lautsprecher zu stopfen, wird einfach die Lautstärke so lange erhöht, bis in der Kabine doch wieder der gewünschte Pegel hergestellt ist. Diesem Hypnosekurs kann man also einfach gar nicht ausweichen. Daran muss man sich einfach gewöhnen. Ab dem zweiten Tag führt Lennet jetzt auch ein Notizbuch, in dem er festhält, welche Widersprüche seine Kameraden so von sich gegeben haben. Auch dafür erhält er irgendwann einen Rüffel, denn laut den Ausbildern ist nichts schlimmer als Papier. Lennet soll doch sein Gedächtnis trainieren und alles im Kopf behalten. Das wäre für einen Geheimagenten einfach die beste Methode. Da ist Lennet jetzt allerdings noch nicht so geübt. Er hält das für unmöglich und verwechselt seine Kameraden bezüglich ihrer Aussagen ständig. Also beschließt er, ich muss trotzdem weiter Notizen machen, ich mache es einfach heimlich, sodass die Ausbilder es nicht mitkriegen. Er löscht also das Licht, setzt sich in völliger Finsternis in seiner Kabine hin, bemüht sich, völlig lautlos zu schreiben und macht seine Notizen in einem selbst erfundenen Code, den er für unknackbar hält und außerdem auch noch in Geheimtinte. Aber die Ausbilder sind halt auch nicht doof. Am nächsten Tag lädt Montferrand ihn zu einer spontanen Judo-Session und nach dieser Stunde merkt er, er hat sein Notizbuch verloren. Das muss ihm beim Judo vielleicht aus der Tasche gefallen sein oder so. Und als er am Abend in seine Kabine zurückkommt, findet er auf dem Tisch sein Notizbuch vor. Dazu ein Foto mit einer Infrarotkamera gemacht. Die völlige Finsternis hat ihn also auch nicht geschützt. Dazu seine dekodierten Notizen und eine Information, dass sein Code innerhalb von 30 Sekunden geknackt wurde, die Geheimtinte, die man einfach nur ein bisschen erwärmen muss, auch nicht sicher ist und dass ihm doch jetzt wirklich dringend zuzuraten sei, auf sein Gedächtnis zu vertrauen. Außerdem soll er sich doch vor Taschendieben hüten.
Nach dieser recht lustigen Einlage schlägt aber jetzt das zu, wovor sie Moriol gewarnt hat, die Einsamkeit. In den nächsten Tagen und Wochen wird Lennet zusehends, ja, ich würde fast schon sagen, depressiv. Er zieht sich von seinen Kameraden zurück, spricht fast mit niemandem. Die anderen Rekruten halten ihn für den feindlichen Agenten, was seine Einsamkeit auch nochmal verstärkt. Es fällt ihm alles sehr schwer, aber nicht das, was er in der Schule lernt. In allen Fächern ist Lennet ein Überflieger. Er scheint also den Beruf gefunden zu haben, der ihm wirklich Spaß machen wird. Eines Tages, sie sind wieder beim Mittagessen, setzt sich aber Corinna zu ihm und klagt ihm ihr Leid, denn ihr geht es genauso. Davor nimmt sie noch einen Brotlaib, legt das Stromkabel der Tischlampe dazwischen und schneidet es unauffällig mit einem Messer durch, denn sie hat herausgefunden, in dieser Lampe sind Mikrofone angebracht. Und jetzt könnten die Schüler für ein paar Minuten endlich mal in Ruhe miteinander reden und müssten nicht immer diese konstante Überwachung fürchten. Trotzdem bleiben sie natürlich bei ihren Tarnidentitäten, aber zumindest hat Lennet jetzt eine Verbündete gefunden, der es genauso schlecht geht wie ihm. Und das gibt ihm wieder Auftrieb. Und jetzt denkt er sich, anstatt passiv zu versuchen, irgendwelche Widersprüche zu finden, gehe ich jetzt in die Offensive. Er hat sich nämlich überlegt, das Einfachste herauszufinden, wer der feindliche Agent ist, den es ja nicht gibt, den Moriol oder seine Lehrkollegen bestimmt haben, wäre doch, wenn er den Namen von eben diesen Personen erfahren würde. Und die würden doch bestimmt mal darüber reden. Der Lehrkörper trifft sich jetzt häufig im Konferenzzimmer. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt im Schiff. Der trennt den für die Schüler zugänglichen Bereich von dem reinen Lehrbereich. Und die Schüler haben das Recht, jederzeit in dieses Konferenzzimmer zu gehen. Lennet hat sich jetzt was Pfiffiges ausgedacht. Er leiht sich nämlich aus dem Lager ein Tonbandgerät, das eine 4-Stunden-Spule hat. Überlegt sich ein paar Ausreden für den Fall, dass zufälligerweise jemand im Konferenzzimmer ist, aber er trifft es leer an. In einer Kommodenschublade auf dem Boden versteckt er das Tonbandgerät, lässt die Schublade ein bisschen offen, schaltet es an und hofft, dass, wenn sich die Lehrer da treffen, vielleicht in einem zwanglosen Gespräch irgendwelche wichtigen Informationen kommen. Dann beginnt wieder der normale Schulalltag und er kann es aber nicht abwarten. Nach 2,5 Stunden, glaube ich, schleicht er sich wieder zurück, hört das erste Tonband ab, erfährt aber nichts Besonderes. So geht es die nächsten Tage noch weiter und er hat schon die Überlegung, ob das überhaupt Sinn macht, als er plötzlich ein sehr interessantes Gespräch belauschen kann. Moriol bittet nämlich seinen Kollegen Montferrand, er solle doch alle Lehrer für den Abend zu einem Umtrunk einladen, denn er, Moriol, habe etwas Wichtiges zu sagen. Die Schüler sollten darüber allerdings in Unkenntnis gelassen werden. Montferrand fragt dann auch nach, ob es spezielle Wünsche für die Bewirtung gibt, aber da lässt Moriol seinem Kollegen freie Hand. Und das bringt Lennet auf eine Idee.
Kapitel 5 – Feindlicher Agent an Bord. Der Tagesablauf an Bord der FND-Schule spielt Lennet jetzt in die Karten. Die Zusammenkunft, zu der Oberst Moriol geladen hat, soll um 19 Uhr stattfinden. Und ab 17 Uhr gibt es für die FND-Schüler eine Stunde freies Training, wo sie also das trainieren können, was sie sich selbst ausgedacht haben. Danach sind 2 Stunden Freizeit und dann gibt's Abendessen. In dieser Stunde freiem Training lässt sich Lennet jetzt die Uniform eines Stewards aushändigen und übt sich in dieser Rolle, weil angeblich der Schauspiellehrer ihm diese Rolle besonders ans Herz gelegt hat. Natürlich mit dem Hintergedanken, diese Uniform auch nach Ende dieses freien Trainings weiterzutragen. Er schlüpft nämlich in einem unbeobachteten Moment durch das Konferenzzimmer wieder in die Sektion der Lehrer. Dort hat er mittlerweile auch ein anscheinend nicht benutztes Badezimmer entdeckt. Dorthin zieht er sich zurück, färbt sich schnell die Haare schwarz, setzt sich auch noch eine Brille auf und erkennt sich im Spiegel jetzt kaum selbst wieder. So ausstaffiert folgt er jetzt den Lehrkräften zum Casino, wo die sich zu ihrer Versammlung einfinden. Da gibt es jetzt noch eine kleine heikle Situation, als er auf den echten Steward trifft, der nämlich keine Ahnung hat, wer da jetzt noch kommen soll zum Bedienen. Aber anscheinend ist es auf dem Schiff so, dass die Schiffsbesatzung von den FND-Leuten strikt getrennt ist. Der Steward, der schon da ist, das ist der Steward, der dem FND zugeteilt ist. Und Leonard behauptet jetzt einfach frech, Oberst Moriol habe noch eine weitere Bedienung angefordert. Er käme vom Kapitän und sei nur kurz ausgeliehen. Und der FND-Steward zuckt die Achseln und meint, naja gut, deswegen lege ich mich jetzt nicht mit meinen Vorgesetzten an. Hier reicht halt einfach die Platte mit Schnittchen rum. Und damit ist Leonard praktisch unsichtbar auf dieser Zusammenkunft. Moriol lässt die Lehrkräfte jetzt wissen, wir sind jetzt seit einem Monat zusammen. Traditionell wäre jetzt wohl der Zeitpunkt, den feindlichen Agenten zu bestimmen. Leonard fällt also aus allen Wolken, denkt sich, aha, der feindliche Agent existiert noch gar nicht. Alle Notizen, die ich mir bis jetzt gemacht habe, kann ich wegschmeißen, sind völlig unnütz. Aber die nächste Nachricht von Oberst Moriol elektrisiert ihn umso mehr. Es ist nämlich ein Funkspruch vom SDECE angekommen. Das ist ein anderer französischer Nachrichtendienst. Ich muss es immer nachlesen, wofür das steht. Das ist der Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionage. Also irgendwie der militärische Abschirmdienst, Gegenspionage, weiß ich nicht. Ein Konkurrent-Geheimdienst vom FND, von dem wir in späteren Leonard-Büchern erfahren werden, dass der FND und der SDECE in Konkurrenz stehen und die sich gegenseitig ihre Erfolge eher nicht so richtig gönnen. Insofern ist es praktisch eine Blamage, dass der SDECE dem FND hier jetzt eine Nachricht zukommen lässt. Nicht nur, dass die feindlichen Nachrichtendienste mittlerweile von der Existenz der FND-Schule auf einem Schiff wissen, sie haben auch einen feindlichen Agenten eingeschleust. Insofern wird in diesem Jahr kein fiktiver feindlicher Agent nominiert, denn das würde die Nachforschungen natürlich torpedieren. Auf der anderen Seite sollen die Schüler jetzt angehalten werden, wöchentlich einen Bericht abzugeben, was ihre Nachforschungen bezüglich des für sie ja immer noch fiktiven feindlichen Agenten ergeben haben. Vielleicht könnte man auf diese Weise ja dem feindlichen Agenten auf die Spur kommen. Des Weiteren müssen die Lehrer natürlich auch ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sämtliche Backup-Sicherheitschecks der Schüler sollen nochmal wiederholt werden. Leonard kann diese Veranstaltung unerkannt verlassen, entfärbt sich in diesem verlassenen Badezimmer wieder die Haare und geht zum Abendessen, als wäre nichts passiert. Abends in seiner Kabine stellt er allerdings Überlegungen an. Angst hat er eigentlich nicht vor diesem feindlichen Agenten. Er findet, das Ganze verleiht seinem Lehrgang doch eher die gewisse Würze. Es wurde ja schon langsam langweilig. Sehen wir mal wieder, was Leonard für ein Draufgänger ist. Er denkt jetzt nach, wer denn der feindliche Agent sein könnte. Die Lehrer sind unverdächtig, die sind schon seit Jahren da. Ebenso das Küchenpersonal, das ist seit Beginn der FND-Schule nicht ausgetauscht worden. Theoretisch könnte es natürlich Moriol sein, der jetzt als letzter neu dazugekommen ist, aber das ist so ein exzellenter Agent, der vom Chef des FND persönlich rekrutiert wurde, der kann es ja auch nicht sein. Also muss sich der feindliche Agent wohl tatsächlich unter den Schülern befinden. Leonard wird seine Anstrengungen also verdoppeln, den jetzt echten feindlichen Agenten rauszufinden. Seine Taktik bleibt im Prinzip die gleiche. Seine Kameraden versuchen, in Widersprüche zu verwickeln. Allerdings ist das Ziel jetzt mit umgekehrten Vorzeichen versehen. Wenn der Feind wirklich einen Agenten eingeschleust hat in die Schule des FND, also praktisch in die Höhle des Löwen, dann werden die natürlich einen besonders guten Agenten da reinschleusen. Und deshalb muss man den feindlichen Agenten unter den Schülern suchen, die sich am wenigsten widersprechen, also unter den besten Schülern und nicht unter denen, die sich leicht in Widersprüche verwickeln lassen.
Allerdings muss Leonard jetzt aktiver vorgehen, um den feindlichen Agenten zu identifizieren. Er schaut sich die Lebensläufe der einzelnen Rekruten an, welches Wissensgebiet sie besonders kennen oder kennen sollten, geht in die Bibliothek und eignet sich eben jenes Wissen an. Dann spricht er aktiv mit seinen Kollegen und kann sie so nach und nach in Widersprüche verstricken. Das Ganze dauert 3 Monate. In dem Buch fällt auch einmal ein Ausdruck, den ich persönlich in Unterhaltungsbüchern dieser Art überhaupt nicht mag, nämlich eines Tages. Ich fand die Szene im Konferenzzimmer, wo wirklich über gefühlt 2 Seiten beschrieben wird, wie er ganz genau das Tonbandgerät versteckt, die fand ich echt klasse. Das war echte Handlung, da konnte man selbst Leonard sein. Aber wenn ich dann lese eines Tages, bin ich immer für ein paar Sätze raus, weil das klingt ganz gewaltig nach reiner Nacherzählung. Sowas gefällt mir persönlich nicht. Das gibt's in dem Buch, jetzt nicht unbedingt diesen Ausdruck, aber in dem Buch gibt's generell häufig, ich würde es mal sagen, einen Zeitartenwechsel. Es gibt Abschnitte, die 1 Sekunde beschreiben und es gibt Abschnitte, die 3 Monate beschreiben. Das ist wohl der Tatsache geschuldet, dass in dem Buch halt das gesamte Jahr der Ausbildung beschrieben werden soll. Nach diesen 3 Monaten konnte er alle Rekruten ausschließen, bis auf Corinna. Die lässt sich einfach nicht greifen. Sie kennt ihre Rolle perfekt. Und Leonard vermutet jetzt, ist Corinna die echte feindliche Agentin? Also konzentriert er sich jetzt auf Corinna, lässt sie nicht aus den Augen und kann sie eines Tages dann nachts auf Deck verfolgen. Corinna hat einen Nervenzusammenbruch. Sie redet sogar davon, dass sie ins Meer sich stürzen will, um an die Küste zu schwimmen. Sie wäre eine gute Schwimmerin, das würde sie wahrscheinlich schaffen. Dann aber macht sie einen Schnitzer, denn sie ist heute besonders traurig, denn es wäre ihr Namenstag und zu Hause gab es da immer Geschenke und eine Feier. Es gab Tanz und hier an Bord hat sie ja noch nicht mal einen Freund. Leonard schaut dann sofort in seinem Kalender nach, wer heute Namenstag hat. Und das ist die heilige Delfina. Und dann ist ihm klar, ein richtig guter feindlicher Agent, der würde nicht so einen groben Schnitzer machen. Das heißt, Corinna ist keine Agentin, zumindest nicht vom Feind. Und damit hat Leonard alle Rekruten ausgeschlossen. Aber es gibt ja diesen feindlichen Agenten, also braucht er eine andere Taktik. Er überlegt sich, dieser Feind muss doch bestimmt mit seinen Kollegen irgendwie Kontakt aufnehmen. Ihnen zum Beispiel mitteilen, wo das Schiff ist. Oder ähnliches, oder Nachrichten übermitteln. Da 24 Stunden am Tag ja die Funkstörzentrale arbeitet, geht das wohl nur über Lichtsignale an Deck. Und das muss natürlich nachts geschehen. Also hat sich Leonard überlegt, er könnte doch einfach immer mal wieder ein paar Stunden an Deck Wache schieben und hoffen, dass er so eventuell den feindlichen Agenten ertappen kann. Gesagt, getan, das macht er auch. Es vergeht wieder einige Zeit. Und irgendwann kommt endlich eine Gestalt auch an Deck. Sie hat etwas Schweres in der Hand, wirft es ins Wasser. Leonard spricht sie ganz höflich an. Es kommt zu einem Getümmel, ein langer Kampf, der hin und her wiegt. Aber zum Schluss gewinnt Leonard. Und er ist sich sicher, jetzt hat er den Agenten gefasst und erkennt, es ist Corinna. Also war er doch auf der richtigen Fährte. Corinna gibt auch alles zu. Sie erzählt, sie habe eine Boje ins Wasser geworfen. In der Boje befindet sich ein Sender und damit würde sie die feindlichen Kollegen auf das Schiff aufmerksam machen. Leonard, der ja weiß, dass es keinen fiktiven feindlichen Agenten gibt, ist sich nun für einen kurzen Moment sicher, Corinna sei eine echte Agentin. Aber Corinna erzählt ihm dann, sie habe vor 3 Tagen von Hauptmann Ruggiero den Auftrag bekommen, sich so zu verhalten, als wäre sie eben dieser fiktive Agent, der ja in jedem Schuljahr eine Rolle spielt. Und Ruggiero habe ihr auch den Auftrag gegeben, eine Boje ins Wasser zu werfen. Und Ruggiero, die das alles über Mikros, die auch an Deck aktiv sind, mitbekommen hat, bestätigt das. Und da fragt sich der Leser jetzt auch, also im Moment gibt es hier in dem Buch doch eigentlich nur Widersprüche. Moriol hat doch gesagt, es gäbe dieses Jahr keinen fiktiven Agenten unter den Schülern. Und jetzt soll Hauptmann Ruggiero Corinna eben doch zu einem solchen gemacht haben? Irgendwas stimmt hier nicht. Hauptmann Ruggiero bittet Leonard und Corinna auch noch, den anderen Rekruten nichts von diesem Auftrag zu sagen. Vielleicht ist das gute Agentenpraxis, Information nur auf Need-to-Know-Basis. Vielleicht steckt aber auch mehr dahinter. Ich muss sagen, dass ich diese Schlussszene in diesem Kapitel ein klein bisschen verwirrend fand. Ich denke immer, ich habe sie verstanden. Und 5 Minuten später ist mir schon nicht mehr klar, wann Leonard denkt, ob Corinna jetzt die echte Agentin ist oder die fiktive. Oder ob er sich jetzt Fragen stellt, warum die Lehrer doch eine fiktive gemacht haben. Und ob die Lehrer jetzt den echten Agenten gefunden haben oder nicht. Das geht alles so ein bisschen unter.
Das stimmt. Was Leonard da jetzt aus dieser Szene für Schlüsse zieht, bleibt im Dunkeln. Ob er jetzt die Suche nach dem echten feindlichen Agenten aufgibt, wird nicht erwähnt, weil jetzt mehrere Monate übersprungen werden. Und es im Buch heißt, der Lehrgang neigt sich seinem Ende zu. Die FND-Rekruten sind jetzt, soweit es geht, ausgebildet und die Abschlussprüfungen nahen. Die letzte Woche steht ganz im Zeichen dieser Abschlussprüfungen, die unter allen Umständen bis Freitagabend 22 Uhr abgeschlossen sein sollen. Denn Samstagmorgen soll dann die Verleihung der FND-Ausweise erfolgen. Und dazu wird der Chef des FND an Bord der Napoleon erwartet oder ein hochrangiger Vertreter. Für die Abschlussprüfungen erhält jeder der Schüler einen eigenen individuellen Auftrag. Leonard bekommt den Auftrag, das geheime Sendeprotokoll zu stehlen. Also das Protokoll, in dem festgelegt wird, zu welcher Zeit und auf welchen Wellenlängen die Napoleon mit Paris kommuniziert. Dieses Sendeprotokoll wird jeweils 2 Tage im Voraus festgelegt. Leonard erhält also am Mittwoch den Auftrag, das Sendeprotokoll für Freitag zu beschaffen. Im Buch wird das jetzt in 2 Sätzen zusammengefasst, übergangen. Es ist keine einfache Aufgabe, aber Leonard hat in diesem Lehrgang sehr viel gelernt. Er hat keine Schwierigkeiten und übergibt Hauptmann Montferrand Donnerstagabend das Sendeprotokoll.
Damit ist aber zu seiner Überraschung seine Abschlussprüfung noch nicht beendet, denn er erhält noch einen zweiten Teil, eine zweite Aufgabe von Hauptmann Ruggiero. Er soll nämlich mit einem Koffer, in dem ein geheimnisvoller Brief ist, von dessen Inhalt Leonard nichts weiß, in einer Froschmann-Ausrüstung mit Schwimmgürtel ins Meer springen. Er bekommt einen kleinen Sender und man wird ihn nach einer gewissen Zeit, wenn er den Sender aktiviert hat, aufnehmen und er soll den Brief dem höchstrangigsten Offizier übergeben. Leonard geht raus und ist sich sicher, Hauptmann Ruggiero ist der feindliche Agent. Blitzschnell entwickelt er einen Plan, denn er hat keine wirklichen Beweise. Und wenn er jetzt zu Montferrand oder zu Moriol geht und Ruggiero bezichtigt und man findet auch mit einer echten Untersuchung keine Beweise, dann wäre seine Karriere beim FND natürlich beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Also macht er das, was Leonard immer macht. Er wird übermütig, er will selbst in die Höhle des Löwen, denn er ist sich sicher, feindliche Agenten werden ihn aus dem Meer fischen. Allerdings braucht er eine kleine Rückendeckung. Er geht zu Corinna, unterbricht die Mikrofone für eine gewisse Zeit. Das haben sie jetzt ja in den über 100 Hypnosekursen gelernt. Und teilt ihr mit, wenn er bis zum Folgeabend nicht zurückkommt, dann soll sie zu Moriol gehen und ein 4-Augen-Gespräch beantragen und dem Leiter der FND-Schule alles erzählen, was Leonard herausgefunden hat. Dann aber macht er, was Ruggiero von ihm verlangt hat. Er springt heldenmütig ins Meer, sieht, wie die Napoleon langsam wegfährt und als sie nicht mehr zu sehen ist, schaltet er den Sender ein und wartet.
Kapitel 7, gefangen. Leonard dümpelt jetzt also mutterseelenallein mitten im Meer auf seinem Schwimmgürtel dahin und es passiert nichts. Er fragt sich schon, ob man ihn vergessen hat, ob der Sender defekt ist, ob er jemals wieder an Land kommt, aber dann taucht plötzlich ein Hubschrauber auf. Das ist jetzt die Szene vom Cover. Es wird ein Seil runtergelassen und Leonard klettert hinauf in diesen Hubschrauber. Er hatte eigentlich einen zivilen erwartet, aber es ist ein khakifarbener mit französischen Kennzeichen, worüber er sich wundert. Zumal er an Bord auf Soldaten trifft, die nur mühsam Französisch sprechen, also wohl offensichtlich einem ausländischen Militär angehören. Er übergibt jetzt seinen Brief und fragt nach, was denn jetzt eigentlich weiter passieren soll. Aber man gibt ihm zu verstehen, er soll sich mal lieber klein halten. Eigentlich hätte man ihn genauso gut wieder zurück ins Meer schmeißen können. Der einzige Grund, warum er noch am Leben ist, ist, dass in dem Brief steht, er sei ein sehr vielversprechender Agent, aus dem man vielleicht gewissen Nutzen ziehen könnte. Leonard muss also schließen, die feindlichen Agenten haben vor, ihn umzudrehen. Und falls das nicht möglich ist, wird er wohl wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Der Hubschrauber landet dann irgendwann mitten irgendwo im Nirgendwo auf einem Gelände, von dem man ihm erzählt, es sei von einem elektrisch geladenen Stacheldrahtzaun umgeben. Und man führt ihn zu einem Loch im Boden und bedeutet ihm, da reinzuspringen. Es ist jetzt völlig dunkel, er hat keine Ahnung, wo dieses Loch hinführt, wie tief es ist, wo er ankommen wird. Aber es bleibt ihm nichts anderes übrig, er wird mit Waffen bedroht, er springt. Und es ist nicht besonders tief, nach knapp 2 Metern landet er in etwas, was er später, als er sein Gefängnis untersucht, als Zisterne identifiziert. Oben legt man einen Betondeckel drauf und er befindet sich jetzt in völliger Finsternis. Wie gesagt, er tastet sein Gefängnis erstmal ab. Es ist ein zylindrischer Raum, hat einen Zufluss und einen Abfluss, aber beides ist so eng, dass es auf keinen Fall als Fluchtweg taugt. Außerdem liegen auf dem Boden noch ein paar Steine unterschiedlicher Größe rum, aber das ist auch schon alles. Leonard setzt sich jetzt also erstmal auf den Stein und denkt nach. Was hat er im Hubschrauber eigentlich gehört? Ein paar Worte schießen ihm durchs Gedächtnis: Programm, Ziel, Sendezeit. Und plötzlich fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Natürlich, er hat doch als Abschlussprüfung das Sendeprotokoll der Napoleon geklaut. Das war mit Sicherheit in dem Brief, den er im Hubschrauber übergeben hat. Und damit hat er, Leonard, jetzt dafür gesorgt, dass die Napoleon entdeckt und torpediert werden kann. Denn wenn man das Sendeprotokoll hat, also weiß, wann und auf welcher Frequenz Kontakt aufgenommen wird, also wann genau dieser Störsender abgeschaltet wird, dann kann man zu genau dieser Uhrzeit, wo gesendet werden soll, mit mehreren Schiffen eine Dreieckspeilung durchführen. Damit hat man zu dem gegebenen Zeitpunkt die genaue Position der Napoleon. Dann schickt man zu dieser Position oder ungefähr in diesen Umkreis ein U-Boot. Bei der nächsten Sendezeit ist man dann schon in der Nähe dieses Schiffes und kann das Schiff wahrscheinlich per Sonar lokalisieren. Und sobald ich das habe, kann ich die Napoleon natürlich weiter verfolgen. Dann bin ich nicht mehr auf weitere Sendezeiten angewiesen, sondern kann mit meinem U-Boot halt so nah rankommen, dass ich es torpedieren kann. Leonards Gedächtnis hat sich während seines Lehrgangs im letzten Jahr jetzt besonders geschärft, so wie ihm seine Ausbilder das ja auch ans Herz gelegt haben, sodass er sich das Sendeprotokoll, was er fotografiert hat, automatisch auch eingeprägt hat. Er weiß, dass eine Sendezeit jetzt schon vorbei ist. Das heißt, bei der nächsten Sendezeit, die abends um 18 Uhr angesetzt ist, ist die Napoleon praktisch verloren. Bis dahin muss es ihm gelingen, irgendwas zu unternehmen, wenn er das Schiff und die Schule des FND noch retten will.
Leonard kann im Moment nicht wirklich viel tun. Das Einzige, was er hat, ist, er hat ein komisches Metallkettchen gefunden in einem der Abflüsse, kann es aber nicht untersuchen. Und er hat seine Armbanduhr mit einer Leuchtziffernanzeige. Das ist alles. Irgendwann aber, es müssen viele Stunden vergangen sein, sieht er plötzlich einen leichten Lichtschimmer an der Decke. Und als er das untersucht, er hat ja viele Steine, er kann die übereinander legen und so ein bisschen näher an die Platte oben herankommen, sieht er, das ist ein ganz kleines Loch. Die Platte selbst ist zu schwer, also der Deckel, den kann er nicht hochheben, aber er hatte seine pfiffige Idee, die ich nicht ganz verstanden habe. Er nimmt jetzt einen kleinen Stein und steckt ihn irgendwie in das Loch hinein. Das scheint er dann wohl zu vergrößern, denn er nimmt den Stein wieder raus und steckt einen größeren Stein hinein. Ich weiß jetzt nicht, ob er das Loch jetzt quasi einmal um den ganzen Deckel herum vergrößert oder ob er an dieser Stelle das Loch vergrößert. Auf jeden Fall wird im Buch beschrieben, dass er immer größere Steine hineinstecken kann. Und damit hebt sich die Betondeckelplatte natürlich ein bisschen an. Irgendwann, es ist mittlerweile schon sehr hell geworden, später als 10 Uhr, ist das Loch, das er gemacht hat, oder die gekippte Betonplatte, wie gesagt, das kann ich mir nicht ganz vorstellen, so groß, dass er seine Hand hindurchschieben kann. Damit hat er jetzt wohl einen größeren Hebel. Also ich stelle es mir so vor, dass die Betonplatte auf einem sehr breiten Rand liegt Und wenn er die einfach nur versucht hochzuheben oder hochzuhebeln, dann ist einfach der Hebel viel zu gering und er bräuchte viel mehr Kraft, als er hat. Aber jetzt, wenn er wirklich ganz außen hochdrücken kann, dann klappt es und er kann den Betondeckel seines Zisternengefängnisses umkippen. Und dann kann er natürlich recht schnell rausklettern, auch in seiner Froschmannsuniform und seinen Flossen. Wird nämlich extra beschrieben, dass er die immer anhat, seltsamerweise aber nicht auf dem Titelbild. So, jetzt ist er aus der Zisterne raus, aber da gibt es ja immer noch diesen Elektrozaun. Da hört er plötzlich ein brummendes Geräusch und da ist ihm klar, das muss ein Stromgenerator sein, denn Luftleitungen, die damals wohl gang und gäbe waren, sieht er nicht. Also schleicht er sich an ein Haus heran, an diesen Schuppen, und der Hypnosekurs 148, das wird uns genau gesagt, hat den Rekruten beigebracht, wie man ein Dieselaggregat vom Stromerzeuger trennt. Das heißt, es wird weiter das brummende Geräusch geben, aber es erzeugt keinen Strom mehr. Damit ist der Elektrozaun jetzt Geschichte. Leonard geht wieder raus, versucht zum Zaun zu kommen, achtet aber sehr genau darauf, dass er nur auf Boden läuft, wo er keine Fußabdrücke hinterlässt, kann drüber klettern, schlägt sich irgendwie, so habe ich mir vorgestellt, durch den Dschungel und kommt dann plötzlich an eine Straße und versucht dort per Anhalter weiterzukommen. Zuerst stellt er sich mitten auf die Straße, bis ein Fleischerwagen halten muss. Dort lässt er sich mitnehmen. An einer Raststätte steigt er dann um in ein Auto mit Pariser Kennzeichen, denn er muss natürlich jetzt zur Zentrale des FND, um dort irgendwie Alarm zu schlagen. Der Familie, Mann, Frau, zwei Kinder, erzählte eine Räuberpistole über einen verlorenen Koffer und alles Mögliche. Auf jeden Fall kommt er ganz spät dann in Paris an und es hat ein großes Problem. Wie will er denn jetzt die FND-Schule retten? Bis er in seiner Taucherausrüstung im Élysée-Palast vielleicht zum Präsidenten vorgelassen wird oder zum Verteidigungsminister oder zu sonst irgendjemandem, der entscheiden kann, das wird wahrscheinlich ewig lange dauern. Das fällt also flach. Aber dann erinnert er sich an eine Sache, die ein Rekrut ihm mal erzählt hat, Bertrand Prix, mit dem hat er sich locker angefreundet. Der hört nämlich gerne die Sendung Geld oder Leben. Das ist eine Radio-Quiz-Show und die wird jeden Freitag um 22 Uhr live aus Paris gesendet. So auch heute, wie Leonard an einem Zeitungskiosk erfährt, und dann entwickelt er einen Plan.
In der Zwischenzeit hat sich Leonard auch diese komische Plakette, die er in der Zisterne gefunden hat, mal näher angeguckt. Und der Name, der da drauf eingraviert ist, ist Henri Mouriol. Das sorgt jetzt natürlich wieder für einen Turn, denn Leonard fällt jetzt siedendheiß ein, okay, wenn die Plakette von Mouriol in dieser Zisterne ist, dann heißt das doch, auf dem Gelände der feindlichen Agenten muss sich der Mouriol mal aufgehalten haben. Er schließt also, der echte Mouriol ist abgefangen worden und der Chef der FND-Schule, den Leonard kennengelernt hat, das muss ein Fake-Mouriol sein. Und damit ist das mit Sicherheit der eingeschleuste feindliche Agent. Blöderweise hat Leonard ja Corinna beauftragt, wenn er nicht rechtzeitig zurück ist, also bis heute Abend 22 Uhr, dann soll Corinna zu Mouriol gehen und ihm alles erzählen. Das wäre jetzt natürlich das Falscheste, was sie machen könnte. Damit würde sie dem Feind ja genau in die Arme laufen. Aber Leonard hat ja schon den Plan, mittels dieser Live-Sendung Geld oder Leben Kontakt zu Napoleon aufzunehmen. Und so macht er sich jetzt auf den Weg ins Studio, wo diese Live-Show aufgenommen wird. Anscheinend ist es wohl auf der einen Seite wirklich eine Show mit Publikum und andererseits wird es auch noch ins Radio übertragen. Keine Ahnung, ob sowas in den 60ern üblich war. Mit seiner ihm eigenen Frechheit drängelt er sich vor. Man hält ihn auch für sehr kurios in seinem Froschmann-Kostüm und nimmt ihn einfach mal random als Kandidaten mit. Und sobald er auf der Bühne ist, reißt er praktisch das Mikro an sich und macht eine Durchsage: Bertrand Prix auf der Napoleon, wenn du mich hörst, hör mir genau zu. Hindere Corinna daran, Oberst Mouriol aufzusuchen. Mouriol ist ein feindlicher Spion. Der echte Mouriol ist wahrscheinlich tot. Ihr müsst ihn daran hindern, das Schiff zu verlassen. Ansonsten wird es sofort torpediert. Verlasst euch nicht auf die Lehrer, denen das zu erklären wird zu lange dauern. Ihr seid auf euch allein gestellt. Viel Glück. So ungefähr. das muss er halt ins Mikrofon brüllen, während er sich dagegen verteidigt, dass die ganzen Bühnenarbeiter ihn für verrückt erklären und praktisch schon die Männer mit den Zwangsjacken rufen. Aber Leonard hat natürlich auf der FND-Schule so viel Nahkampftechniken gelernt, dass er sich mühelos aus diesem Tumult befreit und aus dem Studio entkommen kann.
Das ist eine spannende Szene und das ist auch eine gute Idee. Ich habe mich nur gefragt, wieso kann denn eigentlich Bertrand Brie auf der Napoleon überhaupt eine Radiosendung empfangen? Ich dachte, es gibt einen 24-Stunden-Störsender. Stört der nicht die normalen Radiofrequenzen? Aber dann könnte doch ein feindlicher Agent diese auch benutzen, um beispielsweise als Ultraschall verkleidet sein eigenes Signal aufzumodulieren und unhörbar für normale Ohren dann doch die Position der Napoleon kundtun. Das bleibt in der Geschichte völlig offen. Immerhin gibt es ja einen Sendeplan, wie das Schiff mit Paris kommuniziert. Das heißt, da muss dann wohl die Funkstörzentrale ausgeschaltet werden, aber nicht für den normalen Radioempfang. Das habe ich nicht verstanden. Ist aber auch egal, weil sonst hätten wir keine spannende Geschichte. Nachdem er jetzt die Napoleon gewarnt hat, fällt ihm wohl ein, zumindest habe ich so verstanden, dass ja Montferrand in Paris wohnt. Und der hat doch bestimmt eine Möglichkeit, mit dem FND in Kontakt zu treten. Denn Leonard muss natürlich jetzt auch versuchen, von seiner Seite aus, das Schiff irgendwie zu retten, einen Einsatztrupp hinführen oder ähnliches. Also will er jetzt als zweiten Punkt doch den FND verständigen. Er begibt sich also in die Metzstraße, wie wir vorher erfahren haben, wo Montferrand wohnt, trifft dort seine Ehefrau an, die ist sehr misstrauisch. Die bedroht Leonard auch mit einer Waffe. Aber da Leonard vom FND weiß und auch so generell einen recht vertrauenswürdigen Eindruck macht, lässt sie ihn rein, aber bedroht ihn weiter mit der Waffe, gibt ihm aber einen Telefonapparat, der in einer Schublade in einem Nachttischchen ist. Und das ist eine direkte Verbindung zum FND. Er kennt natürlich jetzt nicht die Tageslosung, aber kurze Zeit später kommen Leute an, holen ihn ab. Und das ist jetzt die Szene, die wir quasi als Titelbild in unserem Dreierband haben. Leonard wird so ein bisschen wie ein halber Gefangener behandelt. Ihm werden die Augen verbunden und irgendwo ist er in irgendeinem leeren Raum, ein großer Bildschirm, beziehungsweise zumindest mal ein Mikrofon und ein Lautsprecher. Und er hört eine metallene Stimme, das ist der Chef des FND, der wohl so mit seinen Untergebenen redet. Leonard fasst jetzt in knappen Worten alles zusammen, was er glaubt herausgefunden zu haben. Der echte Moriol wurde wohl am Tag der Abreise zur FND-Schule irgendwie überfallen und von feindlichen Agenten weggebracht und durch einen anderen Agenten ersetzt. Und der ist jetzt auf der Schule und dessen Aufgabe ist es wohl, die Position des Schiffes irgendwie seinem Dienst mitzuteilen. Da hat er schon mehrere Versuche unternommen. Einmal hat er über Hauptmann Ruggiero Corinna mit dem Absetzen der Boje beauftragt. Dann natürlich jetzt auch die Sache mit dem Sendeplan. Da hat er jetzt Montferrand benutzt. Aber Montferrand war wohl Moriol ein bisschen zu aufmerksam. Dem hat er misstraut. Deswegen hat er eigentlich immer Ruggiero benutzt und sie quasi vorgeschoben, sodass Leonard ja auch lange Zeit dachte, Ruggiero wäre der feindliche Agent. Und weil Moriol Leonard irgendwie ins Herz geschlossen hat, glaubt Leonard, dass der falsche FND-Schulenchef wollte, dass man versucht, Leonard für den feindlichen Dienst anzuwerben. Leonard hofft, dass der feindliche Dienst jetzt seinen Agenten noch von der Schule herunterhaben will, bevor wirklich die Torpedierung stattfindet. Nur das würde die Napoleon dann noch retten. Und am nächsten Morgen soll ja der FND-Chef kommen und das wäre natürlich das perfekte Szenario für eine feindliche Macht, nicht nur das FND-Schiff zu zerstören, sondern auch noch den Chef des Geheimdienstes gleich mit in den Tod zu reißen. Der FND-Chef stellt dann die Frage, was er jetzt tun soll. Alle seine Agenten wären im Dienst. Den Konkurrenzdienst, obwohl er auch für Frankreich arbeitet, den SDC, den möchte er, wenn es irgendwie geht, nicht behelligen. Aber Leonard schlägt vor, ich kann das auch alleine übernehmen, geben Sie mir einen Hubschrauber.
Wir blenden wieder um auf die Napoleon und ein paar Stunden zurück. Corinna ist nämlich den ganzen Tag über sehr aufgeregt, wegen der Nachricht, die sie von Leonard da zwischen Tür und Angel erhalten hat. Und sie ist so abgelenkt, dass sie ihre eigene Abschlussprüfung komplett versemmelt. Sie hatte den Auftrag, einen sowjetischen Satelliten abzuhören und eine Botschaft zu dechiffrieren. Und sie peilt stattdessen einen amerikanischen Satelliten an. Es ist ihr aber mehr oder weniger egal. Sie macht sich die ganze Zeit einfach nur Sorgen um Leonard. Der kommt und kommt einfach nicht zurück. 22 Uhr, ihre Deadline nähert sich und sie macht sich auf zu Oberst Moriol, um ihn diese ganze Sache auseinanderzusetzen. Moriol wimmelt sie allerdings ab, gibt ihr einen Termin in einer Stunde und somit gibt es nochmal eine kurze Galgenfrist, beziehungsweise Bertrand Prix erhält jetzt die Gelegenheit, die Nachricht, die er via Radioprogramm, wie auch immer, empfangen hat, mit Corinna zu teilen. Er schleicht sich nämlich in ihre Kabine, hat vorher kurz nochmal die Mikrofone unterbrochen. Das scheint hier mittlerweile Volkssport geworden zu sein. Also die Mikrofone mal eben für 10 Minuten lahmzulegen, scheint relativ unproblematisch zu sein. Das kommt hier noch öfters jetzt vor. Und Bertrand Prix erzählt Corinna, dass er von Leonard jetzt also praktisch widersprüchliche Anweisungen bekommen hat. Es gibt jetzt zwischen Bertrand und Corinna diverse Meinungsverschiedenheiten, wie man jetzt weiter vorzugehen hat. Corinna will Moriol einfach festsetzen. Bertrand Prix gibt aber zu bedenken, sie sind ja doch in einer militärischen Organisation und falls sich Leonard geirrt hätte und sie jetzt ihren Kommandanten einfach festsetzen, das würde natürlich mit Meuterei gleichgesetzt. Das will er jetzt doch nicht riskieren. Er plädiert dafür, sich einfach im Lehrertrakt zu verstecken und Moriol einfach nur zu beobachten, beziehungsweise ihn notfalls eben am Verlassen des Schiffes zu hindern, aber solange er da nicht Anstalten macht, ins Wasser zu springen, ihn in Ruhe zu lassen. Die beiden können sich nicht wirklich einigen, aber Rückkehr der Mikrofonüberwachung droht. Sie trennen sich also, Bertrand macht sich auf den Weg Richtung Lehrertrakt, um Moriol einfach zu beobachten. Und Corinna hat aber einen anderen Plan geschmiedet. Bertrand versteckt sich einfach in einem Zimmer von Moriols Wohnung und wartet ab. Dann gibt es noch einen komischen Tumult. Es gibt nämlich einen Wasserrohrbruch. Die Wohnung von Moriol wird mehr oder weniger geflutet. Ein Haufen Bedienstete und sogar Schüler stellen sich ein, um die Wohnung trocken zu legen. Es gibt ein großes Chaos. Aber irgendwann legt sich das auch wieder und Bertrand ist froh, dass er in seinem Versteck nicht entdeckt worden ist. Schließlich kommt es dann aber doch dazu, dass Moriol den Schrank öffnet, in dem Bertrand sich versteckt hat. Erstmal total baff ist, was machen Sie denn hier? Und Bertrand antwortet, ich bewache Sie, Herr Oberst. Moriol, ja, vielen Dank, ich kann selber auf mich aufpassen, auf Wiedersehen. Und Bertrand ist zwar immer noch sehr zögerlich, weil alles in ihm sich einfach sträubt, sich einem Vorgesetzten zu widersetzen, aber trotzdem bringt er dann heraus, nein, Sie missverstehen mich, ich bewache Sie, damit Sie nicht entwischen. Damit sind die Fronten jetzt geklärt, aber Moriol ist Bertrand halt doch überlegen, er überwältigt ihn, schlägt ihn zusammen, packt ihn in den Schrank, sperrt ihn ein und trifft jetzt Vorbereitungen, tatsächlich die Napoleon zu verlassen. Er hat eine ganz ähnliche Ausrüstung wie Leonard mit Froschmann-Anzug und einem Sender, sodass seine Kollegen ihn halt aus dem Meer fischen können, bevor sie den Napoleon torpedieren. Aber bevor er dazu kommt, das alles anzulegen, gibt es jetzt auch noch einen Funkspruch vom Kapitän. Der hat nämlich festgestellt, dass die Napoleon von einem U-Boot verfolgt wird. Ein Funkspruch mit der Aufforderung, sich zu identifizieren, blieb unbeantwortet. Und der Kapitän hat beschlossen, den Kurs zu ändern, die Geschwindigkeit zu erhöhen und die Küste anzulaufen, weil dieses komische, unidentifizierte U-Boot besorgt ihn dann doch. Moriol gibt sein Okay dazu. Alles klar, danke, dass Sie mich informiert haben, aber ansonsten kümmert ihn das nicht weiter. Er weiß ja genau, was dieses U-Boot zu bedeuten hat. Und er macht jetzt wirklich Anstalten, das Schiff zu verlassen. Doch plötzlich tritt ihm Corinna entgegen. Sie hat nämlich dieses ganze Chaos mit der Überschwemmung genutzt, um sich unbemerkt in seiner Wohnung auch irgendwo ein Versteck zu suchen. Sie hat die Überschwemmung selbst herbeigeführt, indem sie ein Wasserrohr mit einer Plastikbombe gesprengt hat. Und sie tritt Moriol jetzt also mit einer Waffe gegenüber und will ihn in Schach halten. Es gibt noch ein Gespräch, in dem Moriol zugibt, ja, er ist ein feindlicher Agent, er hat sich schon vor Antritt dieses Kommandos auf der Napoleon eingeschleust. Als der echte Moriol gerade abreisen wollte, wurde er von seinem Dienst gecasht. Ein korrupter Chauffeur war da irgendwie involviert. Und in dem Moment wurde Moriol halt durch diesen Agenten hier ausgetauscht. Außerdem lässt der Corinna auch noch wissen, dass Lennet im Moment wohl in Sicherheit ist, weil der feindliche Dienst vorhat, Lennet für sich zu rekrutieren. Und Moriol bestätigt auch noch, solange er nicht die Napoleon verlassen hat und mit seinem Sender dem U-Boot ein entsprechendes Signal gibt, wird dieses U-Boot auch noch nicht die Napoleon torpedieren. Nachdem wir das alles erfahren haben, stehen sich Corinna und Moriol jetzt praktisch wie bei so einem Western-Duell gegenüber, starren sich gegenseitig an und Corinna merkt, irgendwie war das unüberlegt, sie hat keine Rückendeckung. Mit jeder Sekunde, die verrinnt, wird ihre Position eigentlich schwächer. Und Moriol kann sie schlussendlich überrumpeln. Er erwähnt ganz nebenbei, haben sie ihre Waffe eigentlich auch richtig entsichert? Und als sie kurz den Blick auf ihre Pistole senkt, überwältigt er sie, wirft sie zu Boden und setzt an, sie zu erwürgen.
In der Szene blenden wir wieder um. Wir sind jetzt im letzten Kapitel. Lennet kommt nämlich mit einem Hubschrauber. Er ist die Ein-Mann-Eingreiftruppe. Kommt gerade noch rechtzeitig, stürmt unter Deck und kann Moriol unschädlich machen, sodass Corinna ganz dramatisch gerettet ist.
Und das U-Boot hat sich, als Moriol sich nicht gemeldet hat, in internationale Gewässer davongemacht.
Damit ist dieser Teil abgeschlossen und am nächsten Morgen kommt es zur Verleihung der FND-Ausweise. Der Chef des FND ist aber mal wieder nicht erschienen. Morfaro ist stinksauer. Er kennt ihn ja immer noch nicht, obwohl er ein altgedienter Haudegen ist. Und zwar altgedient nicht in einem anderen Dienst, sondern im FND. Und in seinen ganzen Jahren hat er den Chef noch nie persönlich kennengelernt. 28 Rekruten kriegen ihre Kadettenausweise, die werden nicht weiter erwähnt. Lennet wird aber gleich Leutnant. Denn weil er das Schiff gerettet hat, wird er gleich in den Offiziersrang befördert. Corinna ist ganz traurig, denn sie hat ihre Abschlussprüfung versemmelt und denkt, ja, ich werde mit Sicherheit nicht Agentin. Und dann kommt ein Satz, der im Buch recht häufig fällt, dann wird Papa aber sauer sein, das wird gleich noch erklärt. Aber eine Überraschung, Ruggiero hat sich dafür eingesetzt, dass Corinnas Versuch, Moriol zu überwältigen, der ja immerhin dazu geführt hat, dass er lange Zeit nicht vom Schiff hat können verschwinden und es er auch Lennet erst der Möglichkeit, ihn schlussendlich zu überwältigen. Das wird so gewertet, als wäre es eine bestandene Abschlussprüfung und auch Corinna wird Kadett. Und jetzt erfahren wir auch ihren richtigen Namen. Sie heißt nämlich Delphine oder Delfina, das sind sich deutsches und französisches Buch nicht einig, X. Und das letzte Geheimnis wird gelüftet, denn Montferrand sagt in einem Nebensatz, nur einer hier an Bord hat den FND-Chef jemals gesehen. Und das war Corinna, der FND-Chef ist nämlich ihr Vater. Und mit diesem Knaller endet die Geschichte.
Was mir in diesem letzten Kapitel noch ein bisschen unklar geblieben ist, Lennet verlangt ja einen Hubschrauber, um an Bord der Napoleon zu gelangen. Im letzten Kapitel heißt es dann, das war schon ein kleines Abenteuer, in einem ferngesteuerten Flugzeug hierher zu reisen. Es scheint also so, dass Lennet nicht schon selbst fähig ist, einen Hubschrauber zu steuern, sondern dass er irgendwie ein ferngelenktes, wie auch immer, Flugzeug oder Hubschrauber benutzt hat. Ich habe mich allerdings gefragt, wie genau er jetzt die Napoleon eigentlich erreicht hat. Die Position ist ja eigentlich geheim. Gut, Paris weiß natürlich, wo die Schule des FND sich aufhält. Allerdings kennt die ja auch nur den offiziellen Kurs. Und wir haben erfahren, dass der Kapitän, kurz bevor diese ganzen dramatischen Szenen sich abgespielt haben, Kurs und Geschwindigkeit geändert hat, um dem U-Boot auszuweichen. Hat er das Paris mitgeteilt, außerhalb einer offiziellen Sendezeit? Oder war die Kursänderung so kurzfristig, dass Lennet praktisch schon in Sichtweite war und diese Kursänderung eigentlich keinen großartigen Effekt mehr hatte? Und was ich auch noch lustig fand in diesem Zusammenhang, ist die Aufschrift, die auf den FND-Ausweisen aufgedruckt ist. Das steht nämlich im Buch, dass der Inhaber Agent des Spezialdienstes des Ministeriums für Verteidigung ist und sämtliche französischen Polizei- und Verwaltungsdienststellen verpflichtet sind, alle Missionen des Ausweisinhabers nach Kräften zu unterstützen. Das erinnert mich doch schwer an diesen persönlichen Ausweis der drei Detektive aus den Klassikgeschichten, die ehrenamtliche Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach sind. Diese Parallele fand ich schon lustig. Außerdem befindet sich auf dem FND-Ausweis auch noch das offizielle Motto des FND. In der deutschen Übersetzung hier jeder für sich, aber alle für jeden. Im französischen Original ein bisschen griffiger mit solitaire mais solidaire.
Ich fand den Schluss gut, auch mit diesem Cliffhanger, dass Delphine, schrecklich Corinna, die Tochter ist. Das macht meines Erachtens aber die ganze Geheimhaltung so ein bisschen unsinnig, weil wenn jemand jetzt herausfinden will, wer der FND-Chef ist, und Montferrand weiß ja, dass Corinna die Tochter des FND-Chefs ist, ja, dann muss man doch einfach nur Corinna verfolgen, die wird sich irgendwann mit ihrem Vater treffen und dann weiß man, wer der Chef ist. Also dieser Geheimhaltungsaspekt, der auch so weit geht, dass man mit metallisch verzerrter Stimme mit seinen eigenen Agenten redet, vielleicht ist das einfach nur ein Gimmick, um das Ganze irgendwie ein bisschen griffiger zu machen als Geschichte, weil Agenten das halt so machen. Aber rein faktisch gesehen macht es ja nicht wirklich viel Sinn.
Der FND hat sich hier nicht gerade mit Ruhm bekleckert, denn der ganze Plan des feindlichen Dienstes basiert ja darauf, dass niemand Moriol kennt. Aber irgendjemand wird doch eine Personalakte von ihm haben. Warum hat denn niemand einfach diese an das Schiff gefaxt, an die Napoleon? Und dann hätte man zumindest können überprüfen, ob das Bild desjenigen, den der FND-Chef als Moriol kennt, der Person entspricht, die jetzt wirklich faktisch auf das Schiff kommt. Dann wäre dieser ganze Plan direkt aufgeflogen.
Dennoch muss ich sagen, der feindliche Dienst ist sehr nett, wenn er wirklich wartet, bis Moriol vom Schiff runtergeht und es eben nicht torpediert. Denn eigentlich hatte Moriol ja vor, mit Corinnas Hilfe eine Sendeboje auszusetzen. Das war ja viele, viele Monate, bevor überhaupt die Agentenausweisverleihung stattfinden sollte. Das heißt, es war von Anfang an wohl nicht der Plan, den FND-Chef auch mit in den Tod zu reißen, sondern einfach nur das Schiff zu zerstören. Das hätten sie doch auch jetzt machen können, in dem Moment, wo das fremde U-Boot merkt, wir sind entdeckt worden, weil der Kapitän der Napoleon den Kurs ändert. Da hätte man doch einfach können einen Torpedo losschießen, das Schiff wäre nicht sofort untergegangen und dann hätte in dem Tumult Moriol noch können von Bord gehen. Dass man hier also noch ein, zwei Tage länger gewartet hat, um noch das Zusatzziel, was sich zufälligerweise ergeben hat, den FND-Chef zu treffen, das hat ja den ganzen Plan irgendwie dann kaputt gemacht. Eine Sache, die ich jetzt bezüglich des Störsenders auch nicht verstanden habe, ist, ein Störsender muss ja doch auf einem breiten Frequenzband ziemlich stark senden, damit von der Napoleon aus kein Signal als Signal durchkommt. Da das Signal ja in irgendeiner Entfernung von den feindlichen Agenten aufgenommen werden muss, braucht es eine gewisse Sendestärke. Damit es dort immer noch vom Störsender gestört ist, braucht auch der Störsender eine gewisse Sendestärke. Das heißt, die feindlichen Agenten müssten doch feststellen können, aus dieser Richtung da hinten kommt auf einem ganz, ganz breiten Wellenlängenband ein starkes Signal. Schauen wir doch mal nach, was da ist. Und wenn ich da eine Dreieckspeilung habe, dann weiß ich, wo ist das Schiff, ohne dass da überhaupt ein Agent sein muss, denn der konnte Ihnen ja noch nicht mal die ungefähre Position mitteilen. Das heißt, das Schiff finden, wenn man weiß, dass es gibt, geht doch einfach dadurch, dass man wild irgendwo im Meer hin und her kreuzt und einfach nur guckt, kriegen wir irgendwo ein besonders starkes Signal auf vielen Frequenzen und dann haben wir alles schon. Mir war auch in der Geschichte nie klar, wo fährt denn das Schiff jetzt eigentlich wirklich rum? Klar, es kommen Hubschrauber von der französischen Küste, das heißt, es kann zumindest in diesem Zeitpunkt nicht allzu weit weg sein. Da der Kurs aber laufend wechselt, hatte ich es mir manchmal so vorgestellt, dass sie vielleicht sogar unter Grönland rumcruisen. Aber wie uns das französische Buch gezeigt hat, ist das nicht der Fall.
Wo die sich während des ganzen Jahres aufhalten, wird nicht klar. Irgendwann ist, glaube ich, mal die Rede von, wir sind mitten im Atlantik. Aber zumindest am Ende der Geschichte wird durch das französische Buch klar, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo im Ärmelkanal aufhalten. Jedenfalls ist die Rede davon, dass drei U-Boote des Feindes in der Nähe lauern, um diese Dreieckspeilung durchzuführen. Und außerdem einige Flugzeuge die ganze Zeit zwischen Frankreich und England hin und her pendeln und auch auf das Signal von Lennets Sender warten. Also zumindest zu Anfang und Ende des Lehrgangs scheint sich das Schiff doch irgendwo in der Nähe der französischen Küste, wie gesagt, meines Erachtens wohl im Ärmelkanal aufzuhalten.
Wir haben ja beide in das französische Buch reingeschaut. Das heißt, das Buch, das ich gekauft habe, ist ein Nachdruck aus dem Jahr 2000. Die gibt es heute noch original zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, ob es genau das auch aus den 60ern ist. Es hat auf jeden Fall deutlich mehr Seiten, fast 190. Da dachte ich schon, buh, dann haben die beim Schneider Verlag aber eine ganze Menge rausgestrichen. Hat sich aber herausgestellt, ist gar nicht der Fall. Denn zum einen gibt es recht viele Bilder und zum anderen gibt es in dem französischen Buch die Tendenz, jedes Kapitel nur auf der rechten Seite beginnen zu lassen, sodass man manchmal eine ganze Leerseite hat. Und wie wir ja schon am Anfang gesagt haben, hat das Buch über 50 stellenweise recht kleine Kapitel, sodass da doch recht viele Leerseiten drin sind. Ich habe in den Resten meines Schulfranzösischs dann mal bei jedem Kapitel so die ersten paar Sätze versucht, halbwegs zu verstehen, worum es geht. Und mir dann zusammengereimt, was könnte denn in der Szene passieren. So in den ersten 20 hat man keinen Unterschied gemerkt, dann fängt es so langsam an. Aber was anders ist, sind auch eigentlich nur Kleinigkeiten. Lennets Notizbuch, / Widerspruchstaktik, wo er also Sachen in der Bibliothek lernt und dann seine Mitrekruten versucht, in Widersprüche zu verstricken, das wird das ein oder andere Mal aktiv beschrieben. Wir kriegen also mit, welche Fragen er stellt und wer sich gerade widerspricht. Das konnte man aber sehr gut rausstreichen, das fand ich ganz gut. Was drin ist, und das hätte mir wiederum im deutschen Buch auch gefallen, ist Lennets Abschlussprüfung, die ja, wie du gesagt hast, in ein, zwei Sätzen einfach so lapidar abgehandelt wird. Da gibt es ein ganzes Kapitel dazu, wie wirklich beschrieben wird, wie er in die Sendezentrale reinkommt. Er muss ein Betäubungsgas benutzen und Unterschriften fälschen und solche Sachen. Das hätte ich ganz gut gefunden, das aktiv zu lesen. Auf der anderen Seite kann ich auch verstehen, wenn man im deutschen Buch Seiten einsparen will, dass man das weglässt, weil das ist im Wesentlichen ja ungefähr dasselbe, wie er auch gemacht hat, als er sich als Stuart undercover bei der Lehrerkonferenz eingeschlichen hat. Das hat also Sinn gemacht, das rauszustreichen.
Das stimmt. In vielen Kapiteln ist einfach die eine oder andere Bemerkung nur weggefallen. Zum Beispiel ganz am Anfang in der Kaserne preist Montferrand auch noch das gute Gehalt und die sicheren Pensionsaussichten beim FND an, was Lennet natürlich überhaupt nicht interessiert bei seiner Entscheidung, ob er sich da jetzt verpflichten will oder nicht. Außerdem gibt es noch die Kleinigkeit, dass dieses unbenutzte Badezimmer, in dem Lennet sich die Haare färbt, als er zu dieser Versammlung der Lehrer geht, dass er das schon im Vorfeld entdeckt hat und das praktisch sein Hauptquartier ist, um die Tonbandaufnahmen, die er im Konferenzzimmer gemacht hat, abzuhören. Das kann er ja nicht in seiner Kabine machen, weil die natürlich mikrofonüberwacht ist, was in diesem Badezimmer im Lehrertrakt natürlich nicht der Fall ist. Eine weitere Szene, die im deutschen Buch komplett weggefallen ist, ist, dass zwischendurch auch noch eine Untersuchungskommission des SEDCE auf die Napoleon geschickt wird. Nachdem es dem FND nicht selbst gelungen ist, den feindlichen Agenten zu enttarnen, soll der andere Geheimdienst noch eine Untersuchung anstellen, was den FND-Leuten natürlich komplett gegen den Strich geht. Und die torpedieren diese Untersuchungen auch mehr oder weniger, sodass diese Kommission auch unverrichteter Dinge abzieht. So ganz habe ich das mit meinem halb verschütteten Schulfranzösisch und einem Übersetzungstool im Internet auch nicht verstanden. Aber möglicherweise ist das auch eine Schlüsselszene, dass Lennet natürlich mitkriegt, dass diese Kommission da ist, dass die nichts rausgefunden hat und dass Lennet somit zur Überzeugung kommt, okay, die Meldung, es ist ein feindlicher Agent an Bord, war eine Falschmeldung und deshalb seine Bemühungen einstellt. Da gibt es ja diesen riesen Zeitsprung, wo wir nicht wissen, was in diesen mehreren Monaten eigentlich auf der Napoleon vor sich geht. Eine weitere Szene, die man wunderbar rauskürzen konnte, war diese Spielshow, dieses Geld oder Leben. Im deutschen Buch gibt es noch einen kleinen Satz, der andeutet, dass das alles nur Fake ist, als der Moderator sagt, okay, ich brauche jetzt drei Kandidaten, zwei, die verlieren, einer, der gewinnt. Dass es also ein abgekartetes Spiel ist. Im französischen Buch geht es noch so weit, dass man sagt, okay, die beiden Verlierer kriegen jeweils 1.000 Francs. Aber der Gewinner hat in seinem Vertrag vorher unterschrieben, dass die, ich glaube, 100.000 Francs, die er angeblich gewinnt, dass er die in voller Höhe spenden wird. Das heißt, der Gewinner hat eigentlich weniger davon als die beiden sogenannten Verlierer. Außerdem ist im französischen Buch dann auch noch beschrieben, dass die beiden anderen Kandidaten erstmal noch jeweils drei Quizfragen beantworten, bevor Lennet überhaupt an die Reihe kommt und dann das Mikrofon an sich reißt und seine Durchsage an Bertrand macht. Was mich am allermeisten gewundert hat, ist, Das ist der Umgang mit Namen in der deutschen Übersetzung. Wie wir ja schon bei unserer ersten Besprechung von Lennet angedeutet haben, gibt es da Diskrepanzen, dass einmal vom FND, französischer Nachrichtendienst, und manchmal vom SNIF die Rede ist. SNIF ist halt das Akronym für Service National d'Information Fonctionnelle, also praktisch das französische Akronym, während FND eben die deutsche Abkürzung ist. Ebenso das SDECE, also der konkurrierende Geheimdienst, der manchmal auch als DTS bezeichnet wird, Direktion für territoriale Sicherheit, was für mich halt auch nach Abwehrdienst klingt. Aber auch viele Namen werden hier einfach anders übersetzt. Montferrand stellt sich Lennet in der Kaserne ja als Robert Le Mans vor. Im französischen Original ist es Roger Noël. Also jemand komplett random unterschiedliches. Warum diese Namen einfach angepasst werden, keine Ahnung. Einer der Schulkameraden namens Martin Leger im deutschen Buch ist im französischen Gilles Valdez. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Dass das Schiff einen anderen Namen erhält, das im Original Monsieur de Tourville heißt und jetzt Napoleon genannt wird, weil das im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich bekannter ist, geschenkt. Aber wie gesagt, diese anderen Namen ist mir völlig unklar. Auch Paul Armand heißt Lennet nur im deutschen Buch. Im französischen Original ist seine Deckidentität Auguste Pichenet. An zwei Stellen ist mir auch ein völlig random Themenwechsel aufgefallen. Nicht, dass es die Story in irgendeiner Art beeinflusst, aber ich habe mich schon gefragt, warum man das in der Übersetzung so komplett anders ausdrückt. Das ist einmal die Backstory, die sich Lennet zusätzlich noch zu seiner Tarnidentität ausdenkt. Das ist in der deutschen Übersetzung eine Räuberpistole von einer Afrika-Reise, wo sich Montferrand bei seinem Chef darüber beschwert, dass die Reiseroute da irgendwie nicht richtig gestimmt hat oder nicht nachvollziehbar gewesen wäre. Im Original denkt sich Auguste Pichenet eine Geschichte aus mit einer englischen Brieffreundin, in die er sich verliebt hat und die er besucht hat. Und die Route und in welchen Hotels er dort abgestiegen ist, passt irgendwie nicht zusammen. Und das andere ist, dass irgendwo ganz beiläufig bemerkt wird, dass einer der Kameraden sehr langsam von Astrophysik und Jazzmusik redet, während er im französischen Original von an Autos rumschrauben und burgundischen Weinen redet. Warum dieser Themenwechsel, ist mir völlig unklar.
Und bei einigen Namen geht es hier so wie FND und SNIF, denn sowohl Roger Noël für Montferrand als auch diesen Auguste Pichenet, die wird es auch in den deutschen Übersetzungen irgendwann einmal geben. Es gibt einen Fall, wo Lennet in Brasilien ermitteln muss. Es muss, glaube ich, eine Atombombe nach Frankreich geschmuggelt werden. Und dazu muss ein Schlagersänger scheintot sein, damit man die Bombe in dem Sarg transportieren kann. Da ist Lennet nämlich auch unter Tarnidentität unterwegs. Und da heißt er auch Auguste Pichenet. Ich müsste mal, wenn ich die Serie noch mal lese, nachschauen, ob immer dann, wenn von SNIF die Rede ist, Montferrand auch Roger Noël heißt, und wenn von FND die Rede ist, er vielleicht einen anderen Namen haben wird. Kommen wir zum Fazit. Ich habe eigentlich nicht allzu viel zu sagen. Das Buch ist klasse, die Geschichte ist gut, die ganzen technischen Einzelheiten, ob sie stimmen oder nicht, sind mir völlig egal. Es ist ein spannender Roman. Wenn man sich auf die aktiven Szenen konzentriert und mal die Abschnitte weglässt, wo in ein, zwei Sätzen ganze Monate übersprungen werden und auch Dinge weglässt wie eines Tages. Insofern, ich kann das Buch nur empfehlen. Lennet ist ein sympathischer Charakter und es macht Spaß, das zu lesen. Es ist flüssig geschrieben, es ist leicht ironisch geschrieben. Von mir kriegt es einen Daumen hoch.
Ich finde die Geschichte auch nach wie vor klasse. Am meisten gefällt mir irgendwie diese Vorstellung, dass diese elektronische Maschine, die mit Lochkarten arbeitet, trotzdem so unfehlbar ist, dass sie inkonsistentes Verhalten überwachen kann. Das ist einfach so an den Haaren herbeigezogen, dass mich das einfach total amüsiert. Ein bisschen verwirrt bin ich immer mit diesen Titeln oder Rängen wie Kommandant oder Oberst. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich von der militärischen Rangabfolge überhaupt keine Ahnung habe. Aber ich war hier manchmal verwirrt, weil unter Kommandant einmal Oberst Moriol als Chef der FND-Schule gemeint war und an einer anderen Stelle aber der Kapitän des Schiffs. Macht im Einzelnen wahrscheinlich keinen großen Unterschied, aber manchmal habe ich mich schon gefragt, wer hier jetzt eigentlich handelnde Person sein soll. Ich kann die Story in der Regel nachvollziehen, auch wenn man sich mal genau damit beschäftigt, nicht wirklich gut erklärt ist, warum Lennet wann und wen verdächtigt. Also nach diesem Auftrag von Ruggiero, dass er jetzt plötzlich umschaltet, Ruggiero muss der feindliche Agent sein, da hätte ich mir vielleicht dann doch noch ein bisschen eine Begründung gewünscht. Oder wie gesagt, dass ich auch nicht weiß, ob er nach der Entdeckung von Corinna als fiktivem feindlichen Agent jetzt seine Suche aufgibt. Aber das sind Kleinigkeiten, die man eigentlich auch nur merkt, wenn man sich wirklich für den Podcast weitergehend damit beschäftigt. Wenn ich den Fall einfach nur so lese, lasse ich mich da einfach mitziehen. Und das geht so weit, dass ich, wenn ich ihn lange nicht gelesen habe, immer noch mal stolpere und denke, Moment, Ruggiero, die ist so verdächtig, ist die jetzt doch die feindliche Agentin? Obwohl ich mittlerweile, nachdem ich das Buch bestimmt 20 Mal gelesen habe, weiß, nein, die ist unschuldig. Aber irgendwie ist die falsche Fährte so gut gelegt, dass ich sie trotzdem immer wieder verdächtige. Lennet wird ausgebildet, ist definitiv mein Lieblingsband der Serie. Aber die ganze Serie ist gut. Und eigentlich finde ich es auch schade, dass es noch so viele Bücher gibt, die leider nicht aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt wurden. Ich traue mir leider auch nicht zu, die im französischen Original zu lesen. Nachdem ich genau wusste, was passiert, konnte ich mir jetzt einigermaßen zusammenreimen, was in dem französischen Buch passiert, sodass ich identifizieren konnte, was singuläre Kapitel sind. Aber mit dem Übersetzungstool, ja, kriegt man so ungefähr eine Ahnung davon, was passiert, aber Lesegenuss ist anders. Insofern würde ich mir wünschen, dass die anderen doch nochmal übersetzt werden. Und was ich jetzt auch noch im Anhang des französischen Buches gesehen habe, ist, dass Corinna wohl eine eigene Mini-Spin-Off-Serie hat. Zumindest stehen da auch zwei Corinna-Bücher, die man vielleicht sich auch noch mal angucken könnte, wenn sie denn übersetzt wären. Zusammenfassend, Lennet finde ich immer noch eine super Serie. Das ist mein Lieblingsband daraus. Absolut 2 Daumen hoch.
Und damit sind wir am Ende angelangt. Und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Im nächsten Monat schließen wir den Origin-Story-Block ab. Wir besprechen den ersten Band der Jugenddetektivserie Detektiv Kim. Bis in 4 Wochen.